Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Ich bin Sebastian und ich bin Redakteur bei der Roadbike. Und zu Gast sind heute
Moritz und
der Erik, beide Redakteure bei der Roadbike.
Genau. Ja, herzlich willkommen. Wir sprechen heute mal über die ganz kontroversen Themen im Radsport und in der Rennradwelt.
Heute ist unsere Stammtischfolge, kann man sie nennen.
Genau, heute ist der Roadbike-Stammtisch und es geht um die Kracherthemen. Zum Beispiel Scheibenbremse am Rennrad, ist es eine Erfindung des Teufels oder Tubelets unnütz wie ein Kropf? Und was ist eigentlich mit den Ehrenrädern? Sind die Fluch oder Segen? Und wir steigen ein mit einem, ja, vielleicht für viele Rennradfahrer das wichtigste Thema, mit der Optik nämlich. Es geht um Stilfragen. Was ist erlaubt, was ist verboten? Weil da gibt es ja ganz viele ungeschriebene und auch geschriebene Gesetze, was die Sockenfarbe angeht oder Satteltasche ja, nein. Oder darf man mit einem Profitrick rumfahren? Und ja, da wollte ich mal kurz Erik und Moritz fragen, gibt es denn so, ja, so ungeschriebene Gesetze oder so Stilregeln, die ihr befolgt oder auch welche, die ihr ganz bescheuert findet? Wie ist es bei euch?
Was ich auf jeden Fall versuche, bestmöglich zu befolgen, ist die Sockenlänge. Das ist wirklich eine Regel, die mir wichtig ist, denn ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als zu kurze Socken und zu lange Socken.
Oha, hast du da auch so einen geilen Zirkel wie die UCI? Die messen ja tatsächlich vor Zeitfahren, messen die Sockenlänge. Denn, Erik, jetzt kommt der Test, wie lang darf die Socke denn sein?
Ich kann das gar nicht in Zentimeter ausdrücken. Das ist eher so ein
Ach, das können wir doch nie.
Also erste Karte für Herrenwitz am Stammtisch.
Also da ich 1,90 Meter groß bin, sind es bei mir wahrscheinlich ein paar mehr Zentimeter, die die Socke über dem Knöchel endet, als bei jemand anderem.
Also da muss ich jetzt auch gleich mal einhaken, weil Erik, ich dachte eigentlich, dass wenn einer sich am meisten mit quasi Radsport und den dazugehörigen Regeln auskennt, bist es du. Aber da bin ich dir vielleicht sogar voraus, denn ich weiß, wie diese Regel tatsächlich, wie die Länge denn tatsächlich sein darf. Und zwar ist das genau die Mitte zwischen Kniegelenk und Knöchelgelenk. Da quasi der mittlere Punkt darf von der Socke nicht überschritten werden. Und da gibt es bei der UCI tatsächlich einen Zirkel, der dann auseinandergefahren wird, wo die Mitte festgestellt wird.
Also, aber das muss doch dann...
Stimmt, dass die
das muss ja dann, Beinlänge... Kann der Zirkel, ist der Zirkel anpassbar auf die Größe des Fahrers? Also wenn
genau.
Das ist ja geil.
Du hast quasi einen Zirkel, den du an Knöchel und Kniegelenk ansetzt und der dann dir genau die Mitte zeigt, wo die Socke bis wohin. Und ein größerer Fahrer darf dann natürlich eine längere Socke haben.
Vielleicht. Okay, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das mit dem Stammtischfolge, das war ein Scherz. In Wirklichkeit haben wir heute die Klugscheißerfolge.
Also tatsächlich war mir diese Regel offiziell auch bekannt, aber ich finde, dass das trotzdem, wenn man wirklich diese Mitte zwischen Knie und Knöchel nimmt, das ist für meinen Geschmack zu lang.
Ah ja, okay.
Und deshalb kann ich das gar nicht so als Regel festmachen, wie lang sie denn wirklich sein sollte, damit es gut ist.
Aber du hast eine Sockenlänge, die du bevorzugst und alles, was signifikant drüber oder drunter ist, ist für dich nicht mehr fahrbar sozusagen.
Wird nicht gekauft.
Okay. Wir müssen natürlich vielleicht an dieser Stelle noch die Regeln festhalten, ob wir uns am Ende immer bei allen Streitfragen, die wir behandeln werden, ob wir uns einigen werden auf eine salomonische Lösung oder ob wir ganz hart subjektiv sagen, nach unserer Meinung, das ist Teufelszeug.
Ui, ich glaube, so viel Zeit haben wir bei unserem Podcast nicht, dass wir uns immer am Ende einigen. Und das ist ja manchmal auch das Schöne, dass man sich über solche Fragen streiten kann und man weiß eigentlich so ein bisschen, da gibt es jetzt kein richtig und kein falsch, aber man kann trotzdem
eine ganz, ganz klare Meinung haben, die auch natürlich die richtige ist.
Ja. Es gibt kein richtig und kein falsch, außer bei der Sockenlänge.
Ja. Okay.
Aber Erik, gibt es eine Regel, wo du sagst, du kennst, da, du weißt, dass das so ein ungeschriebenes Gesetz ist, aber das ist was du nicht befolgst oder gibt es sonst nicht so viele Regeln, um die du dich da kümmerst?
Ich bin da ansonsten eigentlich ziemlich entspannt. Also ich weiß nicht, ob das konkret eine Regel ist, aber ich bin zum Beispiel jemand, der mit Satteltasche rumfährt im Training, einfach weil es mega praktisch ist.
Habe ich auch schon gehört, dass das eine Regel ist, dass es eigentlich an ein Rad keine Satteltasche gehört. Alles, was man nicht in die Trikottasche bekommt, muss man eben zu Hause lassen.
Ich will jetzt nicht schon wieder mit, mich aufs Glatteis der Herrenwitze begeben, aber es kommt ja auch immer auf die Größe an. Also bei der Satteltasche. Also wenn wir da dann so einen Koffer unterm Sattel rumbaumelt, das finde ich, das geht nicht. Ich bin ganz bei dir, dass eine Satteltasche sehr praktisch ist und man hat halt einfach ein bisschen Krempel dabei. Und im Defektfall ist es natürlich Käse, wenn man irgendwo rumsteht und unglaublich gut aussieht, weil man keine Satteltasche dabei hat, aber eben nicht nach Hause kommt. Aber es kommt ja eben auch tatsächlich darauf an, ob man jetzt da den Koffer rumbaumeln hat mit Zelt und Schlafsack und allem drum und dran, um zur Not in der Wildnis übernachten zu können. Oder ob man halt ein dezentes Satteltäschchen da hat. Weil da neige ich, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, ich neige dann eher zu Letzterem, als eben den Koffer da dran zu hängen.
Ja, was ist nämlich peinlicher als, was ist peinlicher, mit einer Satteltasche rumfahren oder irgendwo anrufen zu müssen und sich vom Partner oder von der Partnerin abholen lassen zu müssen. Also das ist ja dann irgendwie noch ein bisschen uncooler, als halt eine Satteltasche dabei zu haben, aber im Notfall seinen Schlauch flicken zu können. Aber ja, es stimmt. Muss da Beinlänge, Armlänge, eine Daunenweste für Notfall, die Leuchtpistole fürs Notsignal
und so. Das muss halt nicht sein. Ja.
Aber auch
alles fürs Biwak.
Das ist ja dann das Schöne an der Regel, weil wir da auch sagen können, es gibt zwar also da gibt es schon so eine, kann man fast sagen, eine Regel. Also die Satteltasche darf nicht zu groß sein, aber was dann wirklich zu groß ist, ist dann jedem so ein bisschen selber überlassen. Also wer denkt, er muss da halt einen ganzen Apfel mit reintun. Und wenn der da nicht reinpasst, ist die Satteltasche zu klein, dann sei es dem oder derjenigen einfach gegönnt, das zu machen auch.
Ich fahr ja persönlich nicht mehr. Ich habe früher immer die Satteltasche gehabt, jetzt fahre ich persönlich nicht mehr damit rum. Ich habe jetzt eine Werkzeugflasche, die ich in den zweiten Flaschenhalter tue. Wie steht ihr denn dazu? Ist das, weil da regen sich manche ja auch furchtbar drüber auf. Wie ist das bei euch?
Das heißt, du machst einfach
30.
Ja, schön.
Wer immer nur 30 Kilometer fährt, für den passt das
auch. Ja, genau, das wollte ich auch sagen. Da ist wohl ganz klar, wer hier die kleinen Runden nur fährt. Nee. Das ist, ich finde es eigentlich auch.
Muss man halt häufiger anhalten. Muss man häufiger anhalten, die Flasche, die man dann hat. Auffüllen, kommt mit den Eingeborenen ins Gespräch. Das ist viel kommunikativer.
Aber also ich finde, der Vorteil dieser Werkzeugflasche ist halt, dass du es manchmal wirklich einfacher als eine Satteltasche vielleicht auch mal zwischen zwei Rädern hin und her wechseln kannst. Und also ich, die Satteltasche, die wirklich super gut hält und nicht rumwackelt und leicht zu bedienen ist, die muss ich noch finden. Also ich habe mittlerweile einiges ausprobiert, was dann auch irgendwann in die Brüche gegangen ist, beziehungsweise nicht gut funktioniert hat. Da ist sowas natürlich nicht schlecht, wenn du einfach da halt ja diese Büchse sozusagen in den Flaschenhalter machst und dein Werkzeug schnell von einem Rad zum anderen wechseln kannst.
Wir hatten eben eine Sache, wir haben schon über die Socken gesprochen. Was sagt ihr denn zu der großen Frage, Beinlinge und Socken? Also trägt man die Socken über den Beinlingen oder macht man ganz dezent schwarz und die Beinlinge sind oben?
Beinlinge über den Socken? Nee, Socken über die Beinlinge, so rum. Habe ich schon ein paar Mal gesehen, habe ich auch einen guten Freund, der so fährt und ich halte mich jedes Mal zurück, um da nicht was zu sagen, weil ich finde, es sieht einfach nichts beknackter aus, als die Socken über die Beinlinge zu machen, auch wenn, vor allem die Beinlinge sind ja auch manchmal ein bisschen wasserabweisend und wenn du im Regen fährst, dann suppen die Socken richtig schön voll so aus.
Ja, Moment, du musst ja immer fragen, wofür fahre ich? Fahre ich, um irgendwie zu trainieren oder sonst irgendwas oder fahre ich,
oder trocken anzukommen?
Oder trocken, oder fahre ich, um gut auszusehen? Und da ist die Antwort ja eigentlich klar, oder?
Ich bin da zwiegespalten, weil ich kann total verstehen, dass man seine coolen Socken zeigen will. Kann ich total nachvollziehen. Aber Socken über, das sieht halt aus, als hätte ich meine Hose in die Socken gesteckt. Steckst du deine Hose auch in die Socken?
Nicht wirklich. Aber ich muss tatsächlich sagen, seit dieser Saison bin ich überzeugter Socken über den Beinlingen Fahrer. Und zwar, weil ich mir jetzt angewöhnt habe, die Socken optisch abzustimmen auf ein zweites Teil, was irgendwo zu sehen ist. Also zum Beispiel die Farbe des Helms oder des Trikots, wenn die mit den Socken harmoniert, das ist halt absolute Weltklasse. Und wenn halt, wenn es halt so kalt ist, dass ich Beinlinge anziehe, beziehungsweise ich bin jetzt die nächste Stilfrage, bis wie viel Grad darf man denn Beinlinge tragen und ab wann darf man mit kurzer Hose fahren? Weil ich finde, wenn bei 10 Grad der erste Sonnenstrahl des Jahres, 10 Grad, und dann fahren alle kurz, das finde ich, das geht nämlich auch gar nicht. Ich bin persönlich jemand, der eher bis 20 Grad oder so mit Beinlingen unterwegs ist. Und dann ist es natürlich... Dann
möchte man seine schönen Socken
auch zeigen. Möchte man die schönen Socken auch zeigen, genau.
Ja.
Ich glaube, das ist dann aber tatsächlich, ob man friert oder nicht. Also ich selber habe, mir ist es mal passiert, dass die Knie einfach zu kalt waren, ich dann eine Knieentzündung bekommen habe und dann irgendwie 8 Wochen gar nicht fahren konnte. Seitdem habe ich mir angewöhnt, Knie möglichst warm halten, wenn es so Mischtemperaturen sind. Ja, also das würde ich jetzt nicht als Stilfrage verbuchen.
Als medizinische Frage, ja.
Genau. Ich habe auch mal gehört, dass es bei den Kaderathleten, ich glaube, es waren die Mountainbiker eigentlich, die ja im Winter aber auch viel auf der Straße unterwegs sind, dass es so ist, unter 18 Grad immer Beinlinge und Armlinge. Also solange es nicht 18 Grad oder drüber ist, wird da nicht kurz gefahren. Ist vielleicht auch eine ganz gute Richtlinie, aber Erik, was du gesagt hast, stimmt. Also wer friert, der soll
die Beinlinge und die...
Weil ich sehe auch eher Leute, die dann halt im Übermut, weil sie ihre Bräunungskante pflegen, sehe ich die dann schon bei 14 Grad irgendwie, wenn die Sonne rauskommt, dann ohne Beine rumfahren. Und da denke ich auch immer so, ob das so die beste Entscheidung ist, aber gut. Ja.
Ganz wichtiger
Punkt. Kennt
ihr den? Ja, nee, das sag du, Erik.
Kennt ihr den geheimen Beinlinge-Code von Tom Bohnen, als der noch aktiv war?
Nee.
Nein.
So bei den Frühjahrsklassikern, bei den Vorbereitungsrennen hast du mal gesehen, wenn Tom Bohnen die Beinlinge lange angelassen hat im Rennen, dann ist er nur zum Trainieren mitgefahren. Wenn er sie ausgezogen hat während des Rennens, dann wusstest du, der macht das Ganze.
Ja.
Oh, okay. Aber ist natürlich schlecht, wenn man so ein schlechtes Pokerface hat und die Konkurrenz immer weiß, den Bohnen, den brauchen wir uns heute nicht kümmern, der trainiert nur. Ja. Oder, wenn der angreift, muss ich mitgehen, der hat keine Beinlänge an. Das ist natürlich.
Aber ich frage mich gerade, ich bin noch nicht entschlossen, ob ich das jetzt cool finde im Sinne von das ist ein Psychospiel. Sobald er die Beinlänge ablegt, rutscht den Gegnern schon das Herz in die Hose. Oder dass er halt einfach das Überraschungsmoment aus der Hand gibt.
Könnte natürlich auch sein. Ich bin auch unentschieden. Sein, ja. Vielleicht war es einfach nur Mindgames sozusagen, die Gegner aus der Ruhe zu bringen.
Ja. Aber du hast eben die Bräunungskanten erwähnt. Was ist denn damit? Sind Bräunungskanten eigentlich okay oder muss man versuchen, möglichst einen weichen Übergang zu zeichnen?
Also
die, die es jetzt, die beim Podcast geht, ist natürlich der Herr Gutglück, der Erik, hat gerade mal hier beim Skype-Gespräch das T-Shirt gelupft und bei dem ist wirklich wie mit dem Lineal wurde man gezogen, dunkelbraun zu weiß.
Vor diesem weißen Oberarm wurde man fast geblendet
in
der Webcam. Ist natürlich, also ich finde, wenn wer viel draußen fährt und eine Bräunungskante hat, finde ich, ist gar kein Problem. Wo ich wirklich sage, Leute, das ist doof, wenn dann im Frühjahrstrainingslager auf Mallorca die Leute dann irgendwie sich nicht eincremen, zum ersten Mal im März in der Sonne und dann sagen, man muss einmal Sonnenbrand haben, um eine richtige Kante hinzukriegen, wo ich sage, Leute, das ist auch, also das ist wirklich, da fasse ich mir echt an den Kopf. Bräunungskante, wenn man viel draußen fährt, ist ja gar kein Ding, aber
man muss auch einmal Hautcremes haben, um die Krankenkasse, um die Krankenversicherung zu ärgern.
Ja, genau, also Hautcremes ist ja wirklich das ist so gut vorzubeugen und so einfach vorzubeugen, das sollte man auch wirklich machen. Aber ja, wer viel draußen fährt, der kriegt die Kante und ich denke, also ich glaube, ich könnte mir da mehr Mühe geben, aber ich glaube, ich habe einfach zu viele Hosen, die unterschiedliche Beinlängen haben und auch Trikots. Und
das ist tatsächlich problematisch, ja. Da muss man sich festlegen.
Also man muss dann eine Hose oder ein Trikot den ganzen Sommer übertragen, bis es aufrecht stehend in der Ecke bleibt.
Ja.
Oder du musst wenigstens
das gleiche Modell mehrmals haben.
Ja, nach Armlänge aussuchen.
Oder was ich skandalös finde, ist, dass die neuen Trikots, diese langen Ärmel, die ja aus aerodynamischer Sicht sehr, sehr sinnvoll sind, aber dadurch verrutscht die Kante ja vom Oberarm bis hinunter zum Ellenbogen. Und wenn da die Kante ist, das ist ja auch bei einem normalen T-Shirt überhaupt gar nicht mehr zu kaschieren.
Das ist
eine Stilfrage, die dann nicht auf dem Fahrrad auftritt, sondern eben im Zivilleben. Das finde ich, das sieht schon extrem bescheuert aus.
Muss man sich dann quasi für den Rest des Sommers auf lange Ärmel oder zumindest so Hemden, die man nur bis zum Ellbogen hochkrempelt, beschränken, um seine ungünstige Kante zu verbergen. Ist auch, also ja, manchmal möchte man vielleicht auch nicht, dass einem jeder ansieht, dass man Rennradfahrer ist oder so viel Zeit auf dem Rad verbringt. Aber ich finde, wer das macht, der muss dazu stehen. Und dazu gehört dann am Ende auch die Bräunungskante, die man auch unter dem T-Shirt rausschauen sieht.
Vor allem diese Kante ist ja auch Ausdruck dessen, wie viel man trainiert hat. Also ich brauche ja keinem erzählen, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, 8000 Jahreskilometer schon weg habe. Ich kann nicht einfach nur meine Kante zeigen und dann.
Das ist natürlich, das ist der ultimative Power-Move. Wie viele Kilometer hast du? Guck dir meine Arme an.
Guck dir die Kante an.
Wenn wir nochmal bei Stilfragen auch auf die Kleidung zurückgehen, was ich halt, was ich halt persönlich nicht so unglaublich sexy finde, ist, wenn Klamotten falsch angezogen werden. Wir haben ja schon mal so ein paar im Vorgespräch so ein paar Sachen zusammengetragen. Wir hatten da den, also was ja tatsächlich immer mal wieder vorkommt, ist der falsch rum aufgesetzte Helm oder der Höhepunkt einmal beim Roadbike Festival auf Mallorca tatsächlich die auf links gedrehte und dann angezogene Radhose, wo dann das Polster, was natürlich auch in schöner Pavianfarbe lila leuchtete, dann halt nach außen gekehrt war. Das finde ich.
Aber das also ist auch, finde ich, keine
Stilfrage mehr. Vielleicht gibt es da ja auch kontroverse Meinungen zu, aber wir haben ja gesagt, wir wollen subjektiv sein und ganz klare Kante zeigen. Da würde ich sagen, ich plädiere für normal und richtig anziehen.
Ja, das ist ja, ja auch absolut ein funktionales Argument. Also ich glaube tatsächlich, dass diese Polster auf der Innenseite schon immer noch angenehmer sind an der Haut als die Außenseite der Hose, auch wenn die aus einem irgendwie sehr feinen Lycra-Material ist und jetzt auch nicht irgendwie mega kratzt oder so. Und es gibt ja auch immer mehr mit ganz wenig Nähten und so. Also klar kann das funktionieren, aber besser funktionieren als richtig rum anziehen, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Halten
also
wir den.
Vielleicht war auch einfach die Waschmaschine defekt und die Hose musste am zweiten Tag getragen werden.
Ja, dann war das einfach hygienische Gründe. Ja.
Oder der gute Mensch war einfach vielleicht am Abend zuvor an einer anderen Lokalität in Ballermann, also auf Mallorca am Ballermann gewesen und kämpfte noch mit den Spätfolgen.
Beim morgendlichen Anziehen gab es da noch Probleme, ja. Aber auch so Helm falsch rum aufziehen. Ich meine, ist klar, sieht das erstens meistens sehr doof aus und zweitens bin ich mir fast sicher, dass die Funktion dann wirklich nur noch eingeschränkt gewährleistet ist. Und also da ist, glaube ich, gar keine Frage. Es gibt so wirklich ein paar Stilregeln, wo ich mir ja so ein bisschen an den Kopf fasse. Es gibt zum Beispiel die eine Regel, das ist so eine eher super, wer super cool sein will, dass an ein Rennrad gehören nur zwei kleine Flaschen, also so 500, 550 Milliliter. Mhm. Wer mehr braucht, der macht es nicht richtig. Und da denke ich immer so, Mensch, manche Leute, also genug zu trinken dabei haben, sollte keine Stilsünde sein. Und wer eine lange Tour im Sommer plant, der haut sich, wenn es passt, da zwei Liter Flaschen, die es ja auch gibt, rein und ist dafür halt immer gut hydriert. Das ist wichtig und darauf sollte man achten. Und wenn irgendjemand dann sagt, das sieht scheiße aus, dann, naja, dann ist das halt seine Meinung, aber da sollte man sich irgendwie nicht von abbringen lassen, die richtige Entscheidung zu treffen, denke ich. Also da bin ich immer so, Stil in allen Ehren, aber Gesundheit und Funktionalität gehen dann doch immer ein bisschen vor, würde ich sagen.
Da bin ich absolut bei dir. Aber wahrscheinlich, wenn du so ganz alte Rennfahrer fragst, die in den 60er, 70er Jahren aktiv waren, die werden dir sagen, trinken ist sowieso Schwäche.
Genau, du brauchst auch nicht mehr, als in diese zwei kleinen Flaschen reingeht.
Genau. Also ich weiß nicht, wenn man sich da noch irgendwie damals rohes Ei und Rotwein irgendwie reingekippt hat in Trinkflaschen, ja, da hätte ich auch nicht mehr als zwei kleine Flaschen von am Rad haben wollen.
Nee, das stimmt.
Wo wir gerade die Rennradfahrer, die in den 60er, 70ern schon Rennen gefahren sind, haben, was würden die denn sagen zu einem anderen Stammtischthema, nämlich der Erfindung der Scheibenbremse?
Also was meint ihr? Kann ich dir was sagen, was unsere Leser uns mal an Roadbike geschickt haben.
Ja.
Und zwar, da schrieb Carsten Enk, schrieb einmal, also für mich ist Rennradsport Einfachheit, Tradition, eigene Muskelleistung, kleine örtliche Rennveranstaltung. In diesem Sinne mehr aufs Wesentliche konzentrieren. Und das sagte er im Zusammenhang damit, dass ihm die Scheibenbremse viel zu kompliziert ist mit nervigen Schleifgeräuschen und Wechsel der Scheibe und der Bremsbeläge und das Entlüften wäre so umständlich. Und das wären alles Sachen, die diesen doch eher simplen und einfachen Sport in seinen Augen unnötig kompliziert machen.
Mhm. Was auch immer wieder kommt, ist natürlich das Argument, die Felgenbremse, die hat mich noch nie im Stich gelassen. Ich habe immer gut anhalten können.
Ja.
Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich jetzt zwei Rennräder, ein Gravelbike mit Scheibenbremse und mein klassisches Straßenrennen, also das reine Straßenrennrad hat eben eine Felgenbremse und jetzt bin ich derjenige, der das salomonische Zwischenurteil fällt. Also ich für mich muss sagen, ich bin froh, dass ich beides habe und dass ich aktuell noch die Auswahl habe, weil die ich mag halt einfach, und da stimme ich dem Leserbrief zu, ich mag halt die Einfachheit. Also die Felgenbremse, die ist halt einfach technologisch relativ ausgereift. Man kann, nach meinem Empfinden ist jetzt vielleicht auch subjektiv, man kann aber wenig falsch machen in der Wartung. Es ist einfach in der Wartung und es ist leicht, es ist günstig. Also da ist meine Stammtischmeinung relativ klar. Am reinen Straßenrennrad finde ich, gerade wenn man auch so in Richtung Gewicht und so ein bisschen geht und auch den Preis im Hinterkopf behält, ist die Felgenbremse, hat die absolut ihre Daseinsberechtigung und ja, spricht gar nichts gegen. Während ich am Gravelbike halt eben denke, okay, da fahre ich halt auch echt im tiefsten Winter bei da pendel ich mit zur Arbeit oder da fahre ich beim
Cyclocross und so.
Beim Cyclocross durch den Matsch und so, da will ich auf keinen Fall irgendwas anderes als eine Scheibenbremse haben.
Was bei mir für die Scheibenbremse spricht, ist, ich bin immer Felgenbremsräder gefahren und dann saß ich irgendwann mal auf einem Rad mit Scheibenbremse und bin eine Abfahrt runtergefahren. Ich kannte. Und normalerweise ist es so, wenn ich eine Abfahrt zum ersten Mal fahre, dann fahre ich da schon eher defensiv runter und reize da jetzt nicht die Ideallinie aus. Aber an dem Tag war das irgendwie so, wahrscheinlich nur für den Kopf, aber ich habe mich da total sicher gefühlt und hatte da überhaupt keine Bedenken, sondern habe es da einfach runterrollen lassen.
Zack, letzte Wille.
Ja, so gefühlt ja.
Ja,
aber man kann halt immer
empirisch nicht belegen, aber man hat so das Gefühl, es kann ja eigentlich nichts passieren, ist ja eine Scheibenbremse. Wahrscheinlich nur Einbildung, aber...
Nee, also das stimme ich dir zu, weil ich auch noch eins meiner Räder auch noch mit Felgenbremse ausgestattet ist und hat auch noch Carbonlaufräder, was natürlich und ist sogar so eine im Rahmen integrierte Bremse, die noch mal schlechter bremst als die klassische Zangenfelgenbremse. Und da muss ich sagen, ja, das ist eher so eine, ist eher die Idee des Bremsens als das Bremsen selber, was man da bekommt. Und da muss ich wirklich, wirklich viel mehr oder viel vorsichtiger fahren. Also nachdenken muss man mit der Scheibenbremse auch. Aber man muss viel vorsichtiger fahren und noch vorausschauender fahren und so. Und ein Leser schrieb auch, also um mal auch irgendwie eine Lanze für unsere Leser zu brechen, die sich irgendwie dem Fortschritt nicht verschließen, sogar den begrüßen. Jörg Ahl über Facebook schrieb, nie wieder so ein Müll am Rad.
Damit meint er die Felgenbremse?
Die Felgenbremse, genau, was für uns überraschend ist. Und er schrieb dann auch weiter, ich schleife doch nichts weg. Das relevant für Steifigkeit, Sicherheit und Belastbarkeit ist, Felgenbremsen sind die Säge am Ast, auf dem ich sitze. Also das meint er mit Bezug auf die Felgenbremse quasi, nutzt ein Bauteil, nämlich die Felge ab, die eigentlich ja ein tragendes Bauteil ist des Laufrads. Und klar ist das jetzt, also mit einer Felgenbremse schleift man sich nicht sofort das Laufrad kaputt. Da muss man schon relativ lange und relativ feste bremsen und wahrscheinlich auch bei schlechten Bedingungen. Aber ja, das ist nicht von der Hand zu weisen, dass da ein Teil belastet wird, was ja wirklich tragend ist. Und wenn die Felge irgendwann mal durchbricht, weil sie durchgebremst ist, dann kann das schon ein richtig, richtig übler Crash werden, der mit einer Scheibenbremse wahrscheinlich nicht so passiert.
Kann ich insofern bestätigen, weil ich mal dabei war, wie einem Vereinskollegen im Training bei einem Antritt die Felge gerissen ist. Grüße an KD aus Wuppertal an dieser Stelle. Also das war schon unschön. Der ist halt gut abgeflogen und hatte sich auch das Schlüsselbein gebrochen. Also klar, das ist so. Und wenn man den Moment verpasst, in dem die eben verschlissen ist und ausgetauscht werden muss, dann drohen da schon ernste Gefahren. Gleichzeitig gilt aber natürlich auch, Und das ist natürlich auch unsere Aufgabe als Journalisten, neuen Entwicklungen auch kritisch gegenüberzustehen. Bei der Scheibenbremse können natürlich auch Probleme auftreten. Und es ist immer eine Frage der richtigen Bedienung, der richtigen Einstellung, der richtigen wie es genutzt wird eben. Da kann auch alles Mögliche kaputt gehen. Wenn wir jetzt auch mal überlegen, ganz zu Beginn hat Shimano 140er Scheiben fürs Rennrad empfohlen und die sind dann halt auch einfach verdammt schnell sehr, sehr, sehr heiß und können sich verziehen. Und wir haben es auch in den Dauertests teilweise gesehen, dass man unter Umständen nach ein paar tausend Kilometern die Scheibe austauschen muss, weil die verzogen ist und schleift und nicht mehr schleiffrei einstellbar ist. Und das kostet dann halt auch alles Geld. Also eben mehr Gewicht, höherer Preis. Darauf muss man halt auch schon immer hinweisen.
Also ist auch, weil du gerade Geld sagst, ich finde, ein großes Argument für die Scheibenbremse ist, wenn ich mir zum Beispiel mal teure Laufräder kaufen möchte, wo ich sage, die sollen was Besonderes sein, dann ist natürlich bei der Felgenbremse, ja, die schleifst du halt peu à peu durch, auch wenn das vielleicht 2, 3, 4, 5 Jahre dauert, je nachdem bei welchem Wetter und wie vielen Abfahrten und wie du bremst. Aber bei einer Scheibenbremse ist es so, wenn halt irgendwann diese Scheibe durchgebremst ist, dann tauschst du die halt aus. Das kostet wesentlich weniger einen Bruchteil von einem neuen 2.000-Euro-Lauf.
Klar,
genau.
Ja.
Also für die Sparfüchse ist die Scheibenbremse da eventuell
von die vor. Langfristig bessere Investition. Vor allem ganz viele Leute machen das ja auch total nachvollziehbar. Wenn sie sich ein Rad kaufen, leisten sie sich vielleicht was, aber das Rad wird dann halt auch 10 Jahre gefahren und wird eventuell mal aufgewertet mit neuen Komponenten, eben mit neuen Laufrädern. Ja, und bei der Felgenbremse, da ist das Laufrad dann im wahrsten Sinne des Wortes ein Verschleißteil. Am Ende, wenn du jetzt im Bergigen fährst, klar, wenn du irgendwo weißt, ich fahre jetzt nicht in die Alpen und fahre wenig in den Mittelgebirgen, dann hält so ein Laufrad wirklich sehr lang und vielleicht auch den ganzen Lebenszyklus deines Fahrrades mit auch durch. Aber je nachdem, wie hoch die Beanspruchung ist, kann es schon auch mal sein, dass du dann irgendwann das Laufrad schon ersetzen musst.
Also wo ich auf jeden Fall auch auf der Seite der Disc bin, ist natürlich, was Carbon angeht. Also wenn wir, du hast es gerade eben schon erwähnt, Carbon beim Felgenbremsrad ist ein anderes Thema. Also wenn du mit den Carbon Pads, mit den Brake Pads auf dem Carbon selbst bremst, das ist halt was anderes, als wenn du das Carbon Laufrad hast, du bremst aber eben auf der Scheibe. Und da bin ich ganz dabei, weil da gibt's ja auch das Problem bei den Felgenbrems-Carbon-Laufrädern, dass eben die Felge extrem heiß werden kann, die kann delaminieren, wenn da drauf gebremst wird. Und das ist natürlich eine Sache, die bei der Scheibenbremse dann überhaupt gar nicht auftritt. Das muss man halt auch der Scheibenbremse zugute halten.
Was was ist da jetzt unser stammtischmäßiges, vielleicht salomonisches Urteil am Ende? Ist die,
ja, die Frage ist, die ist ja eben, ob der Stammtisch salomonisch sein muss. Also ich kann die Leserzuschriften, die sagen, hier, die Felgenbremse hat mich noch nie im Stich gelassen, die kann ich total verstehen, muss ich sagen. Also ich bin bei denen. Ich mag auch diese cleane Optik. Also ich finde.
Ich muss dazu sagen, also ein klein bisschen kann ich es verstehen, aber dann auch nur zu einem gewissen Maße. Und da muss ich tatsächlich sagen, auch wenn ich da jetzt ein paar Lesern mal Hörern auf die Füße trete, E-Mails bitte an Roadbike, Podcast.
E-Mails bitte dann direkt an Holi.
da muss ich sagen, ich kann es langsam nicht mehr hören. Also dieses, die Industrie drückt uns da ein Bauteil auf, was wir nicht brauchen oder so. Und also wer sagt, er braucht die Scheibenbremse am Rennrad nicht, das mag eine persönliche Meinung sein, aber eine bessere Bremse haben zu wollen, ja, die vielleicht im Moment noch ein bisschen mehr wiegt, ist, finde ich, das ist Fortschritt und das gehört dazu. Also da packe ich jetzt mal meine kontroverse Stammtischmeinung auf. die Scheibenbremse ist fürs Rennrad, die ist sinnvoll, die ist fast notwendig in meinen Augen. Wer schnell fahren will, der muss auch gut bremsen können und das hat nichts mit irgendwie, wer fahren kann, der braucht nicht so viel Bremsen, das ist Bullshit. Also ich sag da, die Scheibenbremse gehört ans Rennrad und was anderes will ich nicht mehr sehen.
Eine Sache
ist natürlich schon ein,
Mach du, Erik.
Also die Scheibenbremse ist natürlich schon ein technischer Fortschritt, der sicherlich in manchen Punkten noch nicht ausgereift ist und noch so seine Schwachstellen hat, sage ich mal. Aber ich glaube schon, dass wenn der Radsport oder die Fahrradindustrie sich immer dem technischen Fortschritt verschlossen hätte, dann würden wir heute noch auf Stahlrahmen mit 17 mm breiten Reifen durch die Gegend fahren.
Und Rahmenschaltung. Da haben sich ja auch, weil ich ja am Anfang gesagt habe, was, diese Hebel ist doch viel zu kompliziert. Ich kann doch einfach da runtergreifen und am Rahmen meinen Gang wechseln.
Die Wäscheleinen vorne am Lenker.
Ja, genau. Also, und dann kann ich nicht mehr die feine Einstufung, kann gar nicht mehr so gut den Umwerfer trimmen und alles. Also, ja, wie gesagt, das lasse ich nur bedingt gelten. Und in dem Fall denke ich, Leute, kommt klar, kauft euch ein Rad mit Scheibenbremse.
Also vielleicht also ein abschließender Aspekt dazu noch, was ich tatsächlich finde, wenn ich bei meinen, ich habe gesagt, ich habe beides, wenn ich von dem Scheibenbremsrad wieder auf das Felgenbremsrad wechsle, dann bin ich beim ersten Bremsvorgang immer richtig überrascht, wie viel Handkraft ich aufwenden muss. Also das, finde ich, ist nochmal ein ganz, ganz krasser Vorteil, muss ich zugeben, von der Scheibenbremse. Du hast halt einfach ganz, ganz leicht, perfekt dosierbar und da will ich auch gar nichts gegen sagen. Also das erste Zupacken beim Felgenbremsrenner ist immer wieder eine Ernüchterung, kann man schon so sagen. Aber nichtsdestotrotz, ich mag Felgenbremse.
Jetzt sind wir gerade so schon tief im Technikthema drin. Dann gehen wir doch noch zu einem, was vielleicht noch kontroverser ist und noch technischer, nämlich der E-Motor, das E-Rennrad.
Das ist ja sogar eine ethische Frage jetzt.
Ja, das ungewollte Wesen. Ich würde einfach auch mal vielleicht zwei Lesermeinungen hier paraphrasieren, weil wir hatten tatsächlich immer, wenn es im Roadbike, im Heft, wenn wir über ein E-Rennrad berichten, was wir auch regelmäßig machen, wenn es da neue Entwicklungen gibt, dann haben wir oft Zuschriften, die sowohl sehr verständnisvoll und positiv sind, als auch die sehr negativ sind. Also ein Leser, Johann, der schrieb, dass die E-Rennräder, da wird Radsport nur simuliert und das ist ein anstrengungsloser Lifestyle statt Sport. Und dass, wenn er sieht, dass da irgendwie so ein E-Moped im Heft drin ist, am Kiosk, dann kauft er sich das Heft nicht. Oder Rudi schrieb auch, dass das E-Rennrad ein Widerspruch in sich ist. Hm. Denn die schönste Form des Radsports sollte nicht mit Elektroschmarren versaut werden. Aber andere sagen mehr oder weniger das Gegenteil. Also Nico hat ja auch geschrieben, jeder, der auf einem E-Bike sitzt, der kann nicht zeitgleich Auto fahren. Finde ich, ist ein tolles Argument. Und wer vielleicht sich auf einem E-Rennrad als auf einem E-Trekkingrad wohler fühlt, der sollte diese Möglichkeit haben. Und auch es ging, was oft ein Kommentar war, hey, ich brauche vielleicht jetzt noch kein E-Rennrad. Also auch Franz schrieb das, der schon 82 ist. Er braucht noch kein E-Rennrad, aber vielleicht bald. Und er möchte auch mit 82 mit seinem Hobby aufhören. Und nicht mit dem Hobby aufhören müssen und möchte weiterhin, so wie er früher auch Berge gefahren ist, möchte jetzt nicht einfach sagen, ich fahre jetzt nur noch im Flachen, sondern er möchte weiterhin Berge fahren. Und wenn das eben nicht ohne Unterstützung geht, wieso soll er das dann nicht mit Unterstützung machen? Also da haben wir, wie gesagt, sehr viele Zuschriften, die verständnisvoll auch sind. Und ganz wenige, die vielleicht zugeben, dass sie selber sogar ein E-Rennrad fahren. Also da sind wir noch ein bisschen weg. Aber ja, was ist eure Meinung dazu? Ist das was quasi wirklich nicht zusammenpasst, nämlich Rennrad und E-Motor, oder hat es eine Berechtigung irgendwo?
Also ich hatte meine erste Berührung mit einem E-Rennrad 2014 bei Rad am Ring, nachts an der Hohen Acht im Dunkeln. Und es war halt schon nicht mehr die erste Runde, sondern schon zu fortgeschrittenerer Zeit. Ich war entsprechend schon etwas angeschlagen und habe mich da die Hohe Acht hochgequält. Und auf einmal hörte ich nur, wie von hinten jemand mit extremem Überschwung auf einem Rennrad an mir vorbeikam. Und ich dachte mir, das kann doch gar nicht sein. Und dann habe ich gesehen, dass der einen Motor drin hatte. Also das E-Rennrad und ich, wir hatten
einen schlechten Start,
genau.
Ja, wobei das finde ich
Wettkampf, ich verstehe total
im Wettkampf hat es ja noch ein anderes Geschmäckle irgendwie. Also wenn das da, also da kann ich es schon verstehen, wenn du da sagst, okay,
also die haben ja eine eigene Wertung.
Ja, schon, aber also irgendwie kommt man sich dann schon, ich kann verstehen, wenn man sich da dann ein bisschen veräppelt vorkommt. Aber ja, grundsätzlich, ich weiß nicht, ich bin da auch eher ein bisschen zurückhaltend und vorsichtig wohlwollend, sage ich mal. Also es käme jetzt für mich gerade auch überhaupt nicht in Frage, aber man weiß nie, was kommt. Ich erinnere mich auch an einen Leserbrief, der gesagt hat, er hat halt schlicht und ergreifend einen schweren Unfall gehabt und ist an sich, wäre er natürlich noch in der Lage, normal Rennrad zu fahren aus Muskelkraft. Das geht jetzt aber einfach nicht mehr. Und deswegen zu sagen, ich kann jetzt halt nicht mehr Rennrad fahren, oder sich dem Diktat von der Mehrheit zu unterwerfen, quasi, die sagt, Rennrad mit E-Motor ist Teufelszeug. Mhm. Also das finde ich, das kann es nicht sein. Und wenn's das gibt, dann und Leute bereit sind, das zu kaufen, würde ich das auch nie verteufeln. Aber ja, für mich persönlich kommt es jetzt halt noch nicht in Frage. Aber ich bin vielleicht am ehesten bei dem Leserbrief, der auch gesagt hat, dann kann man nicht Auto fahren, weil ich sehe halt in meinem privaten, wir haben halt ein E-Bike, das ist kein Rennrad, aber es ist halt ein E-Bike und das mit Anhänger, wir nutzen das in jeder möglichen Lebenslage als Autoersatz und das ist total gut. Also ich bin mega E-Bike-Fan und wenn dieser E-Bike-Boom auch Rennräder mit Motor abwirft, dann ist es so.
Also den Sinn von E-Bikes verstehe ich auch total, also dass es da eine klare Zielgruppe gibt. Gerade so, um es jetzt für die Stadt, für Besorgung zu erledigen oder auch für ältere Menschen, die ja vielleicht nicht mehr so fit sind, aber trotzdem noch die Runde um den See fahren wollen, kann ich es absolut nachvollziehen. Aber so beim E-Rennrad, ich denke mal so, dass da die Zielgruppe eigentlich so klein sein muss. Also klar, wer einen schweren Unfall oder irgendwas hatte, das sind natürlich irgendwie Schicksale, die das dann auch, wo ich das total nachvollziehen kann, dass so jemand sich dann, wenn ich jetzt, keine Ahnung, von heute auf morgen durch einen schweren Unfall meine Muskelkraft verlieren würde, würde ich mich auch freuen, wenn ich mit einem E-Rennrad weiterhin
Rennrad fahren kann. Ja,
genau.
Ich glaube, da ist tatsächlich so ein bisschen das E-Rennrad, das war vielleicht so anderthalb Jahre zu früh, weil ich glaube, dass tatsächlich diese spezielle Nische E-Rennrad wirklich sehr, wie soll ich sagen, sehr wenig hergibt an Zielgruppe. Also da sind nicht viele Leute drin. Und was jetzt quasi ein bisschen mit dem E-Rennrad zusammenkam, war da eben der Trend zu diesen Gravel-Bikes. Und da dann gibt es jetzt mittlerweile natürlich auch E-Gravel-Bikes. Und ich glaube, das ergibt schon für viele noch mehr Sinn als ein E-Rennrad, weil du beim Gravelbiken, also jeder, der es mal ausprobiert hat, klar kann man damit auch mit über 25 locker über die Schotterpisten fahren, aber einfach aufgrund der Strecken, die man fährt und aufgrund des Untergrunds und so, ist die Durchschnittsgeschwindigkeit, auch wenn man auf dem Rennrad mit einem 27er Schnitt immer unterwegs ist, ist die beim Gravelbiken eher selten im Durchschnitt über 25 km/h. Und dann hast du auch dieses, in Anführungszeichen, Problem nicht, was viele beim E-Rennrad gesehen haben, nämlich in Deutschland sind Pedelecs, also elektrisch unterstützte Fahrräder, auf eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h beschränkt. Und beim Rennradfahren fährst du eben oft schneller als 25 km/h und hast dann wirklich wenig Nutzen von dem Motor und nur mehr Gewicht. Aber beim Gravelbiken, da bist du halt wirklich sehr oft unter 25 km/h, auch im Durchschnitt unterwegs und kannst quasi immer, wenn du es brauchst, die Unterstützung nutzen und bist nicht über dieser Unterstützungsgrenze von 25 km/h. Und dann ergibt es auch viel mehr Sinn. Und ich glaube, dass diese E-Rennräder, ganz ehrlich, ich glaube, dass die ein verschwindend geringer Anteil werden und von den E-Gravelbikes so gut wie verdrängt. Vor allem, weil man mit einem Gravelbike ja auch auf der Straße fahren kann und Rennrad fahren kann. Also ich glaube, da dieses E-Rennrad, was wirklich ein klassisches Straßenrennrad mit Motor ist, gegen das auch viele unserer Leser dann auch mal ein bisschen gewettert haben, dass es nichts verloren hat beim Rennradfahren. Ich glaube, dass das tatsächlich nicht mehr so oft zu sehen sein wird in Zukunft.
Wir haben ja mal einen Selbstversuch gestartet, Holi. Wir beide. Ja. Wir haben versucht, ob man zusammen eine Tour fahren kann. Wenn der eine ein normales Rennrad hat und der andere ein E-Rennrad und der etwas fittere, in dem Fall halt Kollege Sebastian Holbaum hatte das normale Fahrrad und der etwas weniger fitte, ich, hatte das E-Rennrad, weil das ja auch von der Industrie oft als Verkaufsargument gesagt wird. Also das sehr dass sehr heterogene Paare, also vielleicht tatsächlich Paare, eben Ehepaare oder so, oder halt auch von der Leistung halt sehr unterschiedliche Freunde zum Beispiel mittels dieses Hilfsmittels dann wieder zusammen Touren fahren können. Und das haben wir ausprobiert. Und ich war jetzt natürlich in der dankenswerten Lage, dass ich halt das E-Fahrrad hatte. Deswegen habe ich es, glaube ich, ein bisschen cooler gefunden, die Tour, als du, oder?
Ja, wobei ich, also ich muss sagen, dieses Versprechen, dass da unterschiedliche Leistungslevel, und wir sind jetzt auch wirklich nicht so weit auseinander vom Leistungsniveau, dass die dann zusammenfahren kann, ich glaube, das ist, also dieses Versprechen wird von so einem E-Rennrad eingelöst. Klar, wenn du auf die Tube gedrückt hast an den zwei Alpaufstiegen, die wir da gemacht haben, da hatte ich keine Chance, da mitzuhalten. Da habe ich nur noch deinen Staub geschluckt.
Endlich mal.
Natürlich hättest du auch einfach quasi was rausnehmen können und quasi in einem langsamen Tempo mit sehr wenig Anstrengung hochfahren können und ich hätte...
Aber da haben wir das nicht beim zweiten gemacht? Ich weiß es nicht. Aber jetzt mit dem Björn beim zweiten Anstieg bin ich zusammengefahren.
Ja, ja, genau.
Beim ersten, da mussten die Klingen mussten gekreuzt werden, einmal
zumindest. Ja, ja.
Und da bist du unter die Räder gekommen, das stimmt.
Da musste ich mich auch geschlagen geben, aber es war definitiv möglich zusammenzufahren und ich glaube, wie gesagt, das, was Erik auch schon gesagt hatte, die Zielgruppe, die genau das braucht, nämlich ein Rennrad mit Motor, mit dem man vielleicht mit jemand anders oder mit einer Gruppe zusammen fahren kann, die ist einfach nicht so groß. Und die ist vielleicht da und da ist es schön, dass es für die Räder gibt und ich hoffe, dass diese E-Rennräder auch nicht komplett verschwinden werden, wie gesagt, weil es da eben für Leute gibt, aber ja, das ist halt ein Anwendungsfall, der wirklich eher selten ist. Und deswegen.
Ich weiß nicht, wir dürfen jetzt, glaube ich, auch nicht zu stark von den Kreisen ausgehen, in denen wir uns bewegen. Ich glaube, dass das in manchen Kreisen, zum Beispiel, wenn man eben ein bisschen fitter ist, ein bisschen älter schon ist, ein bisschen weniger fit, wenn man vielleicht eben, was wir gesagt haben, Unfall hatte oder so. Also. Was ich damit sagen will, nicht jeder fährt die ganze Zeit 25 bis 30 km/h im Durchschnitt. Das mache ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht mehr ganz so häufig wie früher. Und von daher sollte man, glaube ich, nicht zu stark sagen, okay, das ist halt wirklich nur für eine Mini-Zielgruppe. Vielleicht haben wir aktuell mit der Zielgruppe noch nicht so viel zu tun. Oder gehören ihr nicht an, aber ich glaube schon. Aber ich bin ganz bei dir, dass das reine Straßen-E-Rennrad, das ist mit Sicherheit ein bisschen limitiert. Und wenn ich jetzt jemals darüber nachdenken würde, mir sowas zu kaufen, würde ich mir, glaube ich, auch ein E-Gravel-Rennrad kaufen, weil das halt einfach den größeren Einsatzzweck und die größeren Möglichkeiten bietet. Und genau wie du sagst, von den Geschwindigkeiten, die man beim Graveln ist man noch viel näher in diesen 25 drin. Damit es auf der Straße funktioniert, müsste es eigentlich 30 bis 33 km/h oder so unterstützen.
Und genau, sonst, gerade so das bisschen mehr und dann wäre es schon viel. Aber wie gesagt, abseits der Straße ist, glaube ich, mit den 25 km/h gar kein Problem.
Mhm. Ich glaube, die also böse Zungen werden behaupten, die größte Zielgruppe für E-Rennräder ist das Profi-Piloton.
Also, das,
da gibt es ja auch Gerüchte.
Also das ist wirklich auch so eine schöne kontroverse Stammtischmeinung, wo ich immer gerne mit klarer Kante dagegen halte, weil das halte ich für wirklich, ganz ehrlich, halte ich für tatsächlich Gerüchte und Quatsch, weil das Risiko, dabei erwischt zu werden, ist so viel höher als bei normalem, in Anführungszeichen, normalen Doping, würde ich sagen, weil da ist die Beweislage so klipp und klar, da kann ich nicht irgendwo ein verseuchtes Stück Rindfleisch gegessen haben oder so, sondern es ist, wenn da ein Kabel und ein Akku und ein Motor drin ist, ist er da drin. Das hatten wir auch bei der einen
Cyclocross. Ja gut, aber die hat ja auch versucht. Die hat ja gesagt, das war nicht mein Fahrrad, das hatte mir irgendjemand da reingestellt.
Aber das
die Kreativität bei den Ausreden, die ist ja ist auch da, immer gegeben.
Und ja, vielleicht wäre das dann mit dem von ihrem Bruder oder so.
Ne? Ja.
Das war irgendwie die
Das wäre sogar nochmal ein Anreiz für mehr Kreativität. Also da würden wir die besten Ausreden eigentlich bekommen. Aber ich glaube einfach, das ist noch leichter zu überführen als das klassische Doping, leider. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach, riskiert, glaube ich, kein Profi mit sowas erwischt zu werden. Also ist meine Überzeugung, habe ich jetzt nicht die super wasserdichten Belege für, aber da bin ich trotzdem fest von überzeugt. Wie das halt am Stammtisch so auch
ist. Ja,
es muss einfach so sein.
Gesundes Halbwissen. eindeutige Meinung.
Was mich mal zu eurer Tour interessieren würde, habt ihr dann irgendwie festgestellt, dass es in den Abfahrten ein Nachteil war, weil das E-Bike ja, das E-Rennrad ja auch ein bisschen schwerer ist?
Habt ihr da was gemerkt? Wir haben, also da ich ja ein Abfahrer bin, der Tod und Teufel nicht fürchtet, bin ich dem Holi natürlich weggefahren. Nee, Quatsch. Also
auf dem Oberrolli.
Ja, in der Nase bohrend. Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also
wir sind, glaube ich, beide zügig gefahren und es gab aber nicht so einen definitiven Vor- oder Nachteil.
Es schiebt viel mehr, muss man sagen. Also wenn du daran gewöhnt bist, mit dem 7 oder meinetwegen 9 Kilo irgendwie Fahrrad abzufahren und dann hast du auf einmal, ich glaube, es war sogar nur 13 Kilo, das war jetzt gar nicht so, aber das sind halt schon dann eben 4-5 Kilo und die schieben auf einmal viel mehr. Also du musstest dann doch also auch trotz Scheibenbremse musste man schon auch richtig ordentlich an den Hebeln ziehen.
In die Eisen gehen, ja.
Und also wir haben vor allen Dingen, weil wir Wattmesser noch dabei hatten, also Leistungsmesser, dass wir halt geguckt haben, wirklich berghoch, also wie unterscheidet sich das? Und da musste ich halt signifikant weniger treten, einfach logisch. Aber das war, das war schon ganz interessant zu sehen. Genau.
Das
andere Technikfrage, wenn wir bei Technik bleiben, aber nochmal auf die Innovationen eingehen, aber weg vom Motor. Tubeless, wie steht ihr da dazu? Also
ja,
bewegt die Leserherzen und die Rennradstammtische natürlich auch.
Genau, da möchte ich mal einen Leser, den Herrn Marx, der uns das per E-Mail geschrieben hat, mal mit seinem Schlusssatz der Mail zu zitieren, um es mal ganz deutlich zu sagen, so ein Rotz braucht niemand. Das schrieb er zu seinen Tubeless-Reifen, nachdem er uns in einer nicht epischen, aber in einer schon detaillierten Länge beschrieben hat, was alles schiefgegangen war bei seinem Versuch, Tubeless einzurichten und wie viel Geld er da auch versenkt hat in seinem Tubeless-Setup. Und dann, ganz ehrlich, hatten wir auch eine andere Zuschrift. Ein Leser schrieb, er fährt seit 6 Jahren Tubeless, keinerlei Probleme, möchte nie wieder was anderes haben. Also ist, glaube ich, auch ganz stark an die persönlichen Erfahrungen gekoppelt. Ich fahre mittlerweile auch überall, also Rennrad, Crosser und Mountainbike sowieso, auch tubeless und habe damit auch gemischte Erfahrungen. Also ich habe auch schon eine Stunde in der Werkstatt geschwitzt und versucht, den Reifen da quasi dicht zu bekommen und habe im Moment am Gravelbike, muss ich eigentlich, wenn ich fahren will, muss ich erstmal den komplett platten Hinterreifen aufpumpen, weil irgendwo Luft entweicht und ich aber noch nicht rausgefunden habe, wo. Also ich habe auch die gemischten Erfahrungen und ich würde sagen, Fahrkomfort vor allem beim Mountainbike und beim Gravelbike durch den niedrigeren Druck und keine Gefahr der Durchschläge mehr, ist da wirklich ein großer Pluspunkt. Beim Rennrad bin ich selber noch so ein bisschen auf der Kippe, was mein Urteil angeht, weil ich hatte da auch schon einen Platten mit und habe so mit einem tubeless Kautschuk-Flicken da quasi das Loch gestopft, was echt gut geklappt hat und dann konnte ich auch mit einer Minipumpe den Reifen wieder aufpumpen, war alles kein Thema. Aber es war jetzt nicht so, dass der Reifen sich dauernd von selber heilt oder so. Also die paar Male, wo ich dann, oder das eine Mal, wo ich den Platten hatte, da hätte ich auch den Schlauch wechseln müssen, so musste ich halt diesen Tubeless-Wurst da reinmachen. Und einmal hatte ich einen Platten, der sich so mehr oder weniger, oder ein Loch im Reifen, das sich mehr oder weniger durch die Dichtmilch geschlossen hat. Also ich glaube, da ist auch noch Luft nach oben, das Potenzial dieser Entwicklung. Da fehlen unsere Soundeffekte. Jetzt hätte ich hier mal so einen Tusch spielen können. Auf jeden Fall, ich glaube, da ist noch Verbesserungspotenzial auf jeden Fall. Aber wie ist es bei euch? Habt ihr Tubeless-Erfahrung schon gemacht oder seid ihr Tubeless unterwegs?
Also ich habe keine Tubeless-Erfahrung gemacht. Ich fahre auch zu 95% mit dem Rennrad auf der Straße, also von daher, ja, wenn du schon sagst, eine Stunde irgendwie in der Werkstatt gestanden und da irgendwie rumprobiert und dann wusstest du nicht, wo die Luft rauskam, also ich sag mal, wer ein bisschen auf seine Reifen achtet und auch guckt, wo er lang fährt und nicht irgendwie mittig durch die Scherben fährt, also ich habe im Jahr vielleicht 2-3 Defekte mit dem Rennrad bei um die 10.000 Kilometern und da komme ich nicht auf eine Stunde netto, die ich am Straßenrand stehe, wenn ich alle meine Defekte zusammenzähle, also ja, Platten sind nervig, aber mittlerweile ist es so, dann stehe ich halt am Straßenrand, wechsle den Schlauch. Deswegen habe ich ja immer meine Satteltasche dabei.
Sehr wichtig.
Da ist nämlich alles drin. Die kann man nicht vergessen, wenn die am Rad ist. Und dann, ja, nach 5 bis 10 Minuten fahre ich weiter. Also da bin ich entspannt, was das
betrifft. Wir machen beim nächsten Podcast, machen wir einfach mal eine Schlauchwechsel-Session. Wir machen mal einen Wettkampf, wer am schnellsten einen Schlauch wechseln kann.
Ich glaube, da müssen wir aber dann ein Video dazu machen. Da muss man natürlich auch sehen. Das ist nicht so gut fürs Audiomedium.
Nee, zwei machen es und einer moderiert es. Also
einer kommentiert.
Einer ist der Kommentator, der den.
Ja. Also bei die Flüche schneiden wir raus. Ja.
Bei mir ist es so, ich bin durch auch die Reifentests, die wir ja machen, immer mal wieder auf Tubeless unterwegs gewesen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das ist jetzt ein Luxusproblem, aber wir haben natürlich immer wieder neue Laufräder, die wir testen. Also wir wechseln und dann, ich wechsle teilweise fast jede zweite Woche mal den Laufradsatz, wenn was Neues ausprobiert werden soll. Und da ist es mir schlicht und ergreifend zu aufwendig. Also wenn ich lange Zeit mit einem Laufradsatz fahre und ich weiß, ich fahre auch nur mit dem einen Fahrrad, ich habe ja eben erzählt, ich habe halt zwei Fahrräder, die ich auch im Wechsel nutze. Also wenn ich längere Zeit mit einem fahre, dann richte ich mir das Tubeless eigentlich schon das Setup ein, weil ich es dann schon auch besser finde. Aber was so wirklich dieses ganz, also wenn ich wirklich jede zweite Woche oder dritte Woche oder sowas irgendwie mit der Dichtmilch hantieren und den Reifen irgendwie dann draufhauen oder so, da habe ich ehrlich gesagt keine Lust zu. Es geht zwar leichter, als das vielleicht, wenn man es noch nie gemacht hat, erscheint es einem vielleicht, als wäre das so das Teufelszeug und das Buch mit sieben Siegeln und total kompliziert. Also das ist kein Hexenwerk, das kann man relativ schnell erlernen. Und wenn man das Glück hat, dass man eine halbwegs zueinander passende Reifen-Felgen-Kombination hat, dann ist es auch verlangt es jetzt auch keine Bärenkräfte. Aber mit der Dichtmilch und so, das ist natürlich mehr Aufwand, als wenn man einfach einen Schlauch einlegt. Und deswegen, ich mag's, und wenn ich jetzt regelmäßig ein Fahrrad fahren würde, dann würde ich es auch machen. Aber im Moment ist es zu viel hin und her und dann ist es mir zu stressig, muss ich ehrlich sagen.
Ich glaube, du musst es so sehen, dass du bei der Montage eines Tubeless-Reifens erstmal in Vorleistung gehst, was du dann hoffentlich weniger am Straßenrand stehst. Aber dafür musst du dann halt auch viel damit fahren.
Ja, das ist, ich glaube, das, so muss man das, finde ich, berechnen. Das ist eine schöne, genau, es ist zwar ein größerer Invest, den man leistet, und der dann aber hinterher auch sich tatsächlich mehr auszahlen soll. Ob das so stimmt, ist wirklich, ja, das ist, finde ich, schwer zu beurteilen, weil ich auch schon Tubeless-Reifen aufgezogen habe, die mit mehr oder weniger der Standpumpe sich schon da ins Felgenbett gesetzt haben ordentlich und ohne Dichtmilch schon fast dicht waren. Also das kann auch vorkommen.
Es gibt aber auch den Reifen, den man auch mit dem Booster nicht vernünftig in Form bringt und wo man genug Dichtmilch drin hat und alles. Und man hat das gleiche Reifenmodell auf der gleichen Felge auch schon gefahren, aber auf einmal hält er die Luft nicht oder wie auch immer, weil das ist auch so eine nervige Sache. Ich habe teilweise, also was ich beobachtet habe, so im Dauertest, sage ich mal, es gibt tatsächlich, dass du das komplett gleiche Setup fährst, auf dem gleichen Laufrad, aber also es gibt scheinbar Konstruktionsschwankungen irgendwie. Also ich hatte das schon und bin es gefahren und ich musste nach 7 Tagen noch nicht mal nachpumpen. Ja, und ich habe es auch mit dem identischen Zeug aufgebaut und es ist nach einem Tag ist es platt. Also, oder halt signifikant Luft raus, dass man auf jeden Fall pumpen muss. Und das ist dann halt so eine Sache, das nervt dann schon, muss ich auch ehrlich sagen. Aber gut.
Ist jetzt wieder, sehr, sehr schwer, da am Ende ein Urteil zu fällen, weil viele Leser sich das, glaube ich, auch wünschen würden, dass wir mal öfter sagen würden, hey, ja, das ist richtig gut und das ist richtig scheiße. Aber es ist wirklich, wir wollen immer versuchen, so ein korrektes Urteil im Heft zu fällen, wenn wir denn ein Urteil fällen. Und dann können wir halt nicht sagen, gut, weil einmal Tubeless irgendwie super geklappt hat oder eben super schlecht geklappt hat, können wir sagen, dass es nicht funktioniert. Weil es gibt eben diese, wie du gesagt hast gerade, diese tausenden Kombinationen, die eben funktionieren können oder nicht funktionieren. Und da gibt es ja eine Entwicklung, die zwar schon seit etwas länger angekündigt wird, dass ein verbindlicher Laufrad- und Reifenstandard eingeführt wird von der Industrie, wo diese Toleranzen enger sein sollen und wo man dann hinterher auch tatsächlich sagen kann, hey, wenn ich den Reifen kaufe, auf dem diese Größe draufsteht, dann ist der auch so groß und dann passt der auch auf meine Felge, ohne dass ich mir 4 Reifenheber durchbreche oder den am Ende wieder runterschneiden muss, weil ich ihn nicht abbekomme.
Wobei man dazu auch sagen muss, das ist schön, wenn das kommt, verhindert aber auch nicht, dass es Probleme geben kann, weil um aus dem Nähkästchen unseres Redaktionsleiters Alex Walz zu plaudern, der hatte kürzlich einen Tubeless-Reifen sogar von der Firma Mavic auf einem Mavic-Laufradsatz. Und die werben ja auch ganz gezielt damit, ja, dass bei ihnen alles aus einer Hand mit engsten Toleranzen entwickelt wird. Und trotzdem, er hat diesen Reifen beim besten Willen nicht von der Felge gekriegt, weil der halt komplett, da passt er halt irgendwie Schau, gar nichts. Und der musste runtergeschnitten werden. Und also selbst wenn alles aus einer Hand kommt, ist es nicht automatisch und zwingend gleichbedeutend mit, ja, funktioniert halt einwandfrei.
Das stimmt.
Und gleichzeitig habe ich es bei Mavic schon erlebt, dass es so ist, wie Sie sagen. Also ich habe bei Mavic schon tipptopp, den konnte man aus der Entfernung draufwerfen. Aus 2 Metern Entfernung konnte man den Reifen auf die Felge draufwerfen. Der hat sich dann Dichtmilch rein, sofort mit der Standpumpe ins Felgenbett gesprungen, gefahren, fertig und tausende Kilometer gehalten und überhaupt gar kein Problem. Also es ist leider ein bisschen eine Lotterie.
Ja.
Also ich werde es bestimmt auch eines Tages mal ausprobieren. Das wird nicht heute sein, das wird auch nicht morgen sein, aber ich glaube, das ist
glaubst du?
Noch mal dieses salomonische Urteil zu fällen. Naja. Ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, das muss man einfach für sich selber ausprobieren und jeder bewertet ja Vor- und Nachteile für sich anders oder bewertet Aufwand und Nutzen für sich anders. Ich glaube, da muss wirklich man sollte das mal probieren, weil man kann nichts verteufeln, was man nicht selbst probiert hat.
Das gilt natürlich auch bei der Scheibenbremse und bei allen Dingen. Also falls mal die Möglichkeit besteht, bei einem Freund, bei einem Kollegen, beim Händler um die Ecke mal sowas auszuprobieren, das... Egal, ob es Felgenbremse ist, Scheibenbremse, Tubeless oder wie auch immer.
Oder ein Ehrenrad,
genau. Ist schon.
Dann möchte ich jetzt, wo wir so viel über die ganzen technischen Stammtischfragen jetzt gesprochen haben, möchte ich zum Abschluss nochmal eine Stil-Stammtischfrage stellen, auf die ihr kurz oder lang antworten könnt. Und zwar, wie ist es, als Hobbyfahrer in einem Profi-Team-Trikot zu fahren? Ist das cool? Supergeil? Mhm. Oder ist das für euch ein No-Go?
Also ich würde jetzt gerne den Song einspielen. Also ich finde, es geht gar nicht. Ich weiß, im Fußball ist es ja gang und gäbe, dass man sich ein Trikot von seinem Verein oder von seinem Lieblingsspieler oder von seiner Nationalmannschaft irgendwie kauft und das dann auch in die Hymne ertönt, vor dem Länderspiel sich das dann anzieht oder auch in der Freizeit trägt oder wenn man selber eine Runde auf dem Bolzplatz steht. Ich finde beim Radfahren
Okay, Moritz?
Ich finde es auch eher schwierig, aber ich habe mich gerade gefragt, warum eigentlich? Weil, also jetzt einen objektiven Grund, warum das nicht geht, gibt es ja eigentlich nicht. Also man kann ja seine Solidarität mit diesem Verein oder mit dieser Mannschaft vielmehr dadurch zum Ausdruck bringen oder vielleicht hat man es auch schlicht und ergreifend günstig bekommen, was natürlich auch ein Aspekt sein kann. Aber irgendwie so aus dem Bauch heraus, ich würde es auch nicht machen. Ich weiß auch, also zumindest wenn ich keine Beziehung, zum Beispiel eine andere Sache wäre, wenn ich jetzt nur als Beispiel, wenn ich Angestellter bin von Bora oder Angestellter von Hans Grohe oder irgendwie sowas, ich habe eine unmittelbare emotionale Bindung vielleicht auch zu einem Hersteller wirklich, dann weiß ich nicht. Zum
Sponsor.
Warum nicht? Ja. Genau, also zum Sponsor, warum nicht? Aber so, ich weiß nicht, früher gab es, das finde ich eigentlich aber noch viel schlimmer, früher gab es diese, dass du die Wertungstrikots der großen Rundfahrten kaufen konntest, am besten noch mit dem quasi aufgedruckten Sponsorenlogo desjenigen Teams, was gerade eben dieses Trikot innehat. Also natürlich... Telekom, als Ulrich die Tour gewonnen hat, oder Zabel, das grüne Trikot, gab es halt eben das grüne und gelbe Trikot mit diesem Telekom-Aufdruck. Also das fand ich ganz hart, über die Grenze hinaus eigentlich schon. Aber ja, wenn jemand Fan ist, warum nicht?
Also ich würde tatsächlich vor ein paar Jahren habe ich mal günstig ein gelbes Trikot erstanden von der Tour de France 2008. Und das habe ich dann einfach nur, um einen sehr guten Freund zu ärgern, habe ich das dann bei der nächsten gemeinsamen Radausfahrt angezogen. Danach habe ich es aber gewaschen und dann im Bilderrahmen aufgehängt. Aber das war einfach nur, um ihm so einmal kurz eine mitzugeben.
Also ich würde auch sagen, Wertungstrikot oder Weltmeisterstreifen, da würde ich sagen, ja, wer nicht Weltmeister war, der muss den nicht unbedingt anziehen. Und bei Teamtrikots würde ich einfach nur sagen, wenn, dann bitte Trikot und die passende Hose dazu. Also kein
Trikot. Und nicht auf links.
Ja, nicht auf, aber auf jeden Fall auch nicht mischen mit irgendwie zwei unterschiedlichen Teams. Also da rollen sich auch mir die Zehennägel hoch.
Letzte Stilfrage dann vielleicht noch, wo wir gerade wieder so in Richtung Profisport gehen. Was haltet ihr denn von der Frage, wie man, kann man, oder anders gefragt, kann man Chris Froome ernsthaft unterstützen bei der Tour de France? Kann man für ihn jubeln, wenn man sieht, wie der Mensch auf dem Fahrrad sitzt? Also wie er fährt und wie er, was er für eine doch sehr eigene Ästhetik auf dem Fahrrad entwickelt.
Ja, aber gibt es da nicht einige im Profi-Peloton?
Ja, klar.
Ich weiß nicht, war nicht Vöckler immer auch so einer, der als verschrien wurde, als der sitzt da wie sonst?
Der Affe auf dem Schleifstein.
Ja, aber da denke ich, ganz ehrlich, der Erfolg gibt ihm recht. Also da muss man sagen, hey, wer Froome-Fan ist, der darf sich nicht von seiner Technik abschrecken lassen und der muss einfach ihm zu jubeln, egal wie der auf dem Rad sitzt.
Erinnert ihr euch an die Tour de France? Ich glaube, es war 2013. Da ist eine Etappe gewesen am Mont Ventoux und da hat Froome attackiert. Man hat ihn gesehen, wie er so in seinem Stil mit den nach außen abgewinkelten Ellbogen und diesem etwas mit den Knien auch so ein bisschen abgewinkelt, hat er halt in die Pedale gehämmert. Und dann
130er Kadenz
bei 10% Steigung. Und dann lief ein Fan hinter ihm her, der ein ausgestopftes Wildschwein unter dem Arm trug. Erinnert ihr euch an die Szene?
Das wage. Also mit dem Wildschwein, irgendwas habe ich da im
Hinterkopf. Ich kann mich wirklich nicht festlegen, welche von diesen beiden Figuren, den Froome oder den Wildschwein tragenden Fan, ich da abgefahrener fand. Also das war so eine ganz... eingebrannte Szene.
Du meinst, also der mit dem Wildschwein, der war eleganter als Froome auf dem Rad.
Ja, genau. Ich kann mich nicht entscheiden, wer schlimmer.
Also ich kenne die Szene, aber dieses Wildschwein ist mir noch nie aufgefallen. Aber ich weiß, dass bei dieser Attacke, die Chris Froome da gesetzt hat, dass da wohl im Pressezentrum bei der Tour das Gelächter unter den Journalisten losbrach.
Weil
es wohl einfach so lächerlich aussah, wie er da ja wirklich wie so ein...
Ja, es war keine Stil-Ikone in dem Sinne. Aber er fährt verdammt schnell Fahrrad. Und er hat, ich glaube, der war es Alberto Contador und Nairo Quintana hat er, glaube ich, eingeholt und Alberto Contador konnte dann das Hinterrad nicht halten. Und in dem Kontext, also dem Alberto Contador war es wahrscheinlich gerade wurscht, wie der andere fährt, aber der ist halt einfach viel schneller gewesen.
Ja. Also das Schöne ist ja bei dem Stil von Chris Froome, der lässt sich halt auf jeder Vereinsausfahrt super leicht imitieren.
Das stimmt.
Und der Gelächter in der Trainingsgruppe zu sorgen.
Das stimmt. Das ist
nicht so schwer.
Das muss man ihm zugutehalten. Er ist wiedererkennt. Er hat einen hohen Wiedererkennungswert.
Das stimmt, ja.
Also jeder weiß, wer da gemeint ist.
Unique Selling Point.
Genau. Gut, ich würde sagen, wir haben eigentlich so die wichtigsten Fragen des Rennradfahrens haben wir eigentlich jetzt geklärt. Ein für alle Mal, oder?
Und wenn nicht, machen wir einen neuen Podcast mit den Vorschlägen der Leser. Wenn wir jetzt noch nicht die wichtigsten Stammtischfragen geklärt haben, dann schreibt uns einfach. Und zwar an podcast@roadbike.de. Natürlich auch, wenn ihr andere Themenvorschläge habt.
Genau. Und uns geht es natürlich nicht nur als Podcast, sondern auch als ein gedrucktes Heft am Kiosk, das, wenn ihr diesen Podcast hört, wahrscheinlich gerade wieder frisch noch keine ganze Woche am Kiosk liegt, deswegen schnell zum Kiosk und besorgt euch ein Heft oder ihr macht es euch einfach richtig einfach und abonniert uns in so einem ganz richtig praktischen Jahresabo einfach auf shop.motorpresse.de, da findet ihr uns. Und im Internet gibt es uns natürlich auch, auf roadbike.de findet ihr natürlich alle unsere Podcast-Folgen, aber auch alles weitere, was es zum Thema Rennradfahren zu wissen gibt und was ihr wissen müsst, um mitreden zu können. Dann sage ich Danke an meine Mitmoderatoren. Wir haben, würde ich sagen, hoffentlich für Klarheit gesorgt bei vielen dieser Fragen.
Also ich glaube, wer jetzt noch draußen Stilbruch begeht, also der ist selbst schuld.
dem können wir zumindest auch nicht mehr helfen. Deswegen sage ich danke fürs Zuhören und danke fürs Mitmoderieren und wir hören uns beim nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.
Bis bald.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.